Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Paxtraordinary Tales, wo Zahlungsverkehr zur Familienangelegenheit wird und Payment-Legenden geboren werden. Bereit für ein Märchen, das selbst die Gebrüder Grimm vor Neid erblassen lässt? Dann kommt zur PAX 25 am 12. und 13. März im Tippi am Kanzleramt. Hier werden Payment-Legenden vor euren Augen geschrieben. Was euch erwartet? Familiäres Flair. Wie ein Klassentreffen, nur dass alle über Zahlungsverkehr schwärmen. Kontroverse Diskussionen. Endlich Leute, die nicht einschlafen, wenn ihr von Transaktionen schwärmt. Vielfalt. Von der guten alten Girocard bis zum Bezahlen per Augenzwinkern. Edutainment Deluxe. Lernen war noch nie so unterhaltsam. Networking on Fire. Kontakte knüpfen, schneller als der Kartenleser piepsen kann. Wer gähnt, spendiert Getränke. Und als Sahnehäubchen unsere legendäre Afterparty mit echten Payment-Pionierinnen. Seid dabei, wenn wir die Paxtraordinary Tales zum Leben erwecken. PAX 25 wird epischer als die Einführung des Euros. Payment, Edutainment, Next Level. Ihr seid die Heldinnen dieser Geschichte.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Heute mal wieder mit Jochen zusammen und wir besprechen die News des Monats November. Jochen, hallo.
Hallo André, wie geht's dir?
Ja, soweit ganz okay. Mal wieder so einen kleinen Rückschlag bekommen und werde mich nochmal nächste Woche ins Krankenhaus begeben.
Ja, aber insofern schön, dass du mich noch einen Podcast aufzeichnest. Zwischendrin, das finde ich super. Danke.
Genau, sehr gerne. Lass uns kurz auf die News des Monats November gucken und ich glaube, letzten Monat, wenn ich mich recht entsinne, das waren ja unsere ersten News seit einigen Wochen und Monaten, hatten wir gar nicht so viele. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Mal mehr sind, aber lass uns aber einsteigen und wir fangen mal an mit etwas, was uns ja auch schon ein bisschen länger begleitet, nämlich die Aktivitäten der deutschen Kreditwirtschaft im Bereich Payment. Jetzt ist es nicht so die deutsche Kreditwirtschaft, sondern nur Teile der deutschen Kreditwirtschaft, sondern die europäische. Und Vero startet eine eigene Wallet-App. Das heißt also, nicht nur die Banken integrieren Vero in sich selber, also in ihre Banking-Apps, sondern Vero geht halt auch mit der Standalone-App unterwegs. Ist wahrscheinlich der Weg, wenn Banken es möglicherweise nicht integriert bekommen, sodass es dann vielleicht auch leichter sein kann. Das geht jetzt gerade los und was sagst du dazu?
Ja, also erstmal finde ich das super, dass das als App kommt, weil ehrlich gesagt, wir haben ja die Erfahrung auch mit PayDirect in Deutschland. Der Track-Record der hiesigen Payment-Verantwortlichen bei digitalen Zahlverfahren ist jetzt nicht der beste. Und insofern macht man das lieber mit Vero direkt. Da hat man Leute, die denken 24 Stunden an das Thema. Die machen dann vermutlich auch eine bessere User-Experience. Deswegen ist es eigentlich sehr, sehr gut, dass da das jetzt quasi von Experten gemanagt wird. Ich habe da auch einen Artikel, der kommt bei Payment Banking nächste Woche raus, der den Vero-Start der deutschen Banken so ein bisschen vergleicht mit PayDirect. Das sind sehr, sehr viele Parallelen, die ich da mal rausgearbeitet habe. Und in dem Kontext der Vorstellung dieser Vero-App wurden auch ein paar Zahlen kommuniziert. 600.000 Registrierungen hatten wir bislang in Deutschland von Vero nur. Das ist mehr oder weniger ähnlich wie damals die Anzahl der Registrierungen von PayDirect. In Frankreich, wo Vero viel später gestartet ist, haben wir schon über 13 Millionen Registrierungen und über 8 Millionen Transaktionen. In Deutschland werden keine Transaktionen kommuniziert. Warum wohl? Also insofern, das liegt jetzt vermutlich jetzt nicht an Vero, dass es in Deutschland schlecht funktioniert und in Frankreich super, sondern aus meiner Sicht eher bei der Integration, wie Vero tatsächlich umgesetzt wird und vermarktet wird im Go-to-Market in Deutschland. Und da scheinen wir uns mal wieder nicht mit Ruhm zu bekleckern.
Oder liegt es möglicherweise daran, dass in Frankreich noch ein anderer Druck dahinter ist und möglicherweise auch andere Bezahlverfahren gar nicht so weit verbreitet sind, wie es in Deutschland ist?
Nee, also es gibt einen Grund natürlich dafür. In Frankreich gab es Paylib, im Grunde das französische PayDirect, das französische Europay. Das haben die französischen Banken migriert in Vero und somit die Kunden rübergerettet und haben sofort Transaktionen. Wir haben es vorher abgeschaltet und selbst die Händler haben wir vorher abgeschaltet. Das zeigt, manche Banken machen eine gute Strategie und tun dann auch die Lorbeeren davon ernten und manche Banken eben nicht.
Naja, wobei ich glaube, wir müssen uns damit auch darüber im Klaren sein, da hast du ja auch schon oft genug drüber gesprochen, dass der Erfolg von PayDirect-Giropay jetzt auch nicht so riesig gewesen wäre, dass das jetzt irgendwie die wahnsinnigen Transaktionen gebracht hätte, ne?
Ja, aber Paylib war jetzt auch kein super Erfolg in Frankreich im Vergleich zu Twint oder Swish. Aber trotzdem, man sieht, wenn man die Kunden hat und den Kunden was Besseres anbietet, dann nutzen sie es. Und das haben wir verpasst in Deutschland.
Also nochmal ganz kurz zurück zur News, die wir eigentlich hatten. Eine eigene App zu haben, ist, glaube ich, gut. Also einfach auch, um den Einstieg für so viele Banken wie möglich so einfach wie möglich zu machen. Ich glaube, was in Deutschland momentan wahrscheinlich fehlt, ist noch die breite Akzeptanz beziehungsweise die gute, breite Integration in so viele Banken-Apps wie möglich. Momentan sind es ja auch erstmal nur die Sparkassen, die Volksbanken und die Postbank, die, glaube ich, aktiv dabei sind. Da fehlen natürlich ein paar Digitale. Da können wir, glaube ich, nur darauf hoffen. Da kann Vero nur darauf hoffen, dass dann auch mehr kommen, sodass da wirklich auch eine große Akzeptanz kommt. Ne?
Absolut, ja.
Okay. Dann, Jochen, lass uns springen. Und ich glaube, wir hatten gestern auch mal kurz im Payment and Banking im Slack darüber gesprochen. Vielleicht sollten wir einfach auch mal in den nächsten Wochen gucken, welche Aktivitäten momentan von der deutschen Kreditwirtschaft so gestartet worden sind. Weil das mal losgelöst vom Payment, worauf wir mal gucken, gibt es, glaube ich, so ein paar andere Dinge, wo die deutsche Kreditwirtschaft sich, glaube ich, gerade versucht, auch ein Stück weit zu positionieren. Vielleicht machen wir das mal und gucken dann auch nochmal kurz auf Vero drauf.
Vor allem, da gibt es auch gute Beispiele, wo auch wirklich positive Traktion im Moment unterwegs ist. Ja, absolut.
Ja. Dann haben wir eine News, die musst du mir ein bisschen erklären. Ich lese die und verstehe sie, glaube ich, auch, aber du musst vielleicht ein bisschen mal erklären, was damit gemeint ist. Bizum, Bankomat, SIBS-Interoperabilität. Das klingt jetzt erstmal nach, als wenn ich irgendwie einen Arztbrief lese und nicht genau weiß, was es ist. Bizum, weiß ich, ist das spanische Payment-Verfahren, Peer-to-Peer-Payment-Verfahren. Bankomat sind Geldautomaten. SIBS weiß ich nicht wirklich. Und Interoperabilität kenne ich. So, du hast gerade schon den Kopf geschüttelt bei Bankomat. Jetzt musst du es uns erklären. Komm, los, sag mal.
Also Bizum ist das spanische Vero quasi und SIBS ist das portugiesische Vero und Bancomat ist das italienische Vero. Ja, die heißen wohl irgendwie Bancomat wie eine Geldautomaten, aber de facto ist es ein mobiles Bezahlverfahren. So, was die gemacht haben ist, die haben sich, wir hatten ja vor kurzem hier Chris Pirkner von EMSA im Podcast, die haben das, was EMSA paneuropäisch gemacht hat, nur für die Südländer nachgemacht. Also sprich, die haben die Portugiesen, die Spanier und die Italiener haben zusammengeschlossen, um das P2P-Zahlverfahren zu machen. Also im Grunde das, wo wir sagen, mit Vero, Deutschland, Frankreich, Benelux als ein Verfahren, haben die eben nicht mit einem Verfahren gemacht, sondern sie haben die drei verschiedenen Verfahren der Südländer zusammengeschaltet, dass dann die Spanier die Portugiesen bezahlen können und die Italiener und umgekehrt. Und die Vero-CEO, die Martina, hat auf dem Bankengipfel vom Handelsblatt noch gesagt, das geht technisch nicht. Also EMSA hat es schon technisch bewiesen und jetzt haben es die Spanier auch nochmal technisch bewiesen. Spielt natürlich viel Politik mit dazu, nach dem Motto, schaltet die nationalen Verfahren ab und geht auf Vero. Wie das im Moment eher so aussieht, glaube ich eher, dass die Bizums dieser Welt eben sich nicht abschalten werden, sondern eben diese Interoperabilität-Weg gehen. Und für den Kunden und für die Verfahren ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, was da passiert.
Findest du wirklich, dass Interoperabilität der Weg der Wahl sein sollte? Also, dass man wirklich dabei bleibt und die nationalen Verfahren lässt und dann versucht, die ganzen nur interoperabel zu machen? Und brauchst du keine Klammer oben drüber? Brauchst du nicht ein gemeinsames Brand, um das vernünftig auch vermarktbar zu machen, auch im Cross-Border-Gedanken?
Also ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen Brand und Produkt. Erstmal, das Wichtige ist, dass das Produkt interoperabel gemacht ist. Das ist total wichtig. Ob da dann vielleicht dann nochmal ein Brand drüber gemacht wird, dass ich dann als Bizum-Kunde genau weiß, wenn ich auf einen SIPS-Terminal stoße, dass ich damit Bizum bezahlen kann, das davon mal ganz unbenommen. Das mag sein. Wie man das kommunikativ macht, müssen die jetzt erst nochmal beweisen. Bei EMSA, die wollen das ja so machen wie beim Roaming, dass man da so eine Nachricht bekommt und weiß, wenn ich irgendwie dann ins Land gehe, dass ich dann bei Twint bezahlen kann. Bleibt das im Kopf von den Kunden hängen? Habe ich ein paar Fragezeichen. Also insofern, da bin ich schon bei dir, dass man da vom Marketing vielleicht und vom Branding vielleicht nochmal was Besseres machen kann. Aber mir geht es erstmal um die Technik, dass es überhaupt möglich ist, dass die Spanier bei den Portugiesen und bei den Italienern und Co. Mit ihren bestehenden Zahlverfahren zahlen können. Und das ist schon mal das A und O, weil die haben ja große Penetration ins Banking, teilweise 80-90%, Milliarden Transaktionen. Und die dann einzustellen auf ein komplett neues technisches Verfahren, das halte ich für falsch. Da halte ich die Interoperabilität für den besseren Weg. Beim Branding bin ich bei dir, kann man gucken, ob er das für uns besser machen kann.
Oder halt der Migration, ne? Also du kannst ja sagen, abschalten und was Neues, das ist ja dann sozusagen den Kunden alleine lassen oder du migrierst es halt schlau. Das ist ja dann der zweite Weg, den du eigentlich machen kannst.
Ja, wobei Migration, wissen wir, sind immer so ein bisschen mit holprigen Dingen verbunden.
Ja, wobei das ja im Payment noch ein bisschen leichter sein könnte.
Ja, ja.
Jochen, dann haben wir Nochmal das Thema Interoperabilität und Integration. Wir haben gerade Integration so ein bisschen besprochen beim Thema Viru, auch in die Banken-Apps und dergleichen. Das Thema War of Wallets, gab einen Artikel auf Payment und Banking. Ich weiß gar nicht, kam er von dir oder von
der Kampf von mir, Kammer?
Ja. Okay. Ja.
Treiber war eine Aussage von der DK, vom Federführer beim Bundesbank-Kongress, der gesagt hat, wir haben jetzt den neuen War of Wallet im Kontext, wir haben Vero, wir haben digitale Euro und wir haben Apple Pay und Google Pay und da gibt es einen neuen Krieg. Und wir hatten ja bei Payment Banking War of Wallets schon mal Anfang der 2010er Jahre mit den verschiedenen Mobile Payment Verfahren. Und ich habe im Grunde mal die Vergleiche gezogen nach dem Motto, wie ist es ausgegangen und macht so ein Krieg überhaupt Sinn? Oder ist es nicht besser zu sagen, wir sollten aufhören, da mit Förmchen Kleinkrieg zu führen, weil Vero ist noch nicht groß, der digitale Euro ist nicht groß und am Ende des Tages kämpfen wir gegen Mastercard, Visa und Apple Pay. Und wie wahrscheinlich ist es denn, wenn kleine, fragmentierte Zahlverfahren plötzlich in Krieg ziehen gegen so diese überdominierenden großen Player, wie wahrscheinlich ist dann, dass man da auch gewinnen kann? Und insofern macht es eher Sinn zu sagen, lass uns doch die Kräfte, die wir haben jetzt mit Vero und im digitalen Euro, vereinen und das integrieren und da technisch eine Brücke zu schaffen und da für Kunden ein erfolgreiches Produkt zu machen, statt jetzt im Kleinen uns gleich wieder zu bekriegen.
Okay. Ich glaube, da kann man wirklich eine lange Diskussion drüber führen, was der richtige Weg ist. Und ich glaube, es gibt ja auch gerade wieder eine Diskussion um das Thema Wallet. Du hast es jetzt gerade am Thema Payment aufgemacht. Der Kollege Lauer, den wir auch schon mal auf der Transaction hatten, hat ja gerade das ganze Thema aufgemacht rund um das Thema Identity, was ja alles nicht so weit voneinander entfernt sind, was, glaube ich, auch immer alle einig, dass Payment und Identity eigentlich fast eins sein sollte. Aber da gibt es ja gerade auch eine ganze Menge Diskussionen rund um das Thema EU, ID-Wallet und ich weiß gar nicht, ob du auf LinkedIn das Ganze verfolgt hast, wo ja dann auch Lilith mal so ein bisschen wieder dagegen geschossen hat. Eigentlich müssten wir nochmal einen schönen Podcast machen mit Olli Lauer und Lilith Wittmann um das Thema ID und Wallet zu sprechen. Vielleicht ist der Artikel von dir dafür ein guter Aufhänger.
Total. Und vor allem, also das macht ja noch eine weitere Komplexität, dass es dann eben nicht nur die Payment-Wallets gibt, sondern die Ident-Wallets, die dann irgendwie auch Payment irgendwie können. Und auch da muss ich sagen, der Benchmark ist heute im Moment Apple. Da hast du die Personalausweise, noch nicht in Deutschland, aber zumindest im Ausland, die Personalausweise, die Führerscheine drin. Und wie wahrscheinlich ist denn, wenn wir da eine fragmentierte Lösung machen, dass wir da in irgendeiner Weise einen Blumentopf gewinnen können? Also insofern auch da Integration, gemeinsames Vorgehen statt getrenntes Vorgehen.
Wobei du mit deinem Apple immer als bestes Beispiel über das Thema Apple Credit Card hat man letztes Mal gesprochen. So geil machen es dann doch auch nicht immer, ne?
Apple Credit Card aber ist nicht Apple Wallet und Apple Pay. Und Apple Wallet, da sind die ganzen Tickets drin, da sind die Airline-Tickets drin,
ich
da ist der Airline-Zugang-Lounge drin, da sind die Personalausweise drin, die Führerscheine. Und das ist weltweit etabliert. Und da dann fragmentiert dagegen zu gehen, ist, kann man machen, ob es erfolgreich ist, schauen wir mal.
Gut, dann haben wir ein nächstes Thema, es bleibt Payment-lastig. Die Kollegen von Blue Code machen eine erste NFV-Zahlung oder ist es NFC?
Oh, das ist ein Fehler. Es muss NFC heißen, ja.
Ich dachte es mir. Für Apple, mit Apple für Benutzer möglich. So, was sehen wir hier? Es gab ja die lange Diskussion darüber, dass Apple die NFC-Schnittstelle öffnen muss, also EU-Recht und dergleichen. Und ich glaube, das ist die Folge davon, richtig?
Genau. Sie gehen jetzt auf diese NFC-Schnittstelle in Apple haben eben nicht nur jetzt, dass sie NFC technisch können, sondern sie haben auch gleichzeitig eine Kooperation mit Diners und Discover, den amerikanischen Payments Scheme, und können darüber überall, wo Diners und Discover per NFC Kartenzahlung akzeptiert wird, auch mit Blue Code bezahlen. Und das ist eine sehr, sehr interessante Sideline von der ganzen Story, weil die können dann, ich weiß gar nicht, 60, 70 Millionen oder noch mehr Payment-Akzeptanzstellen global ins Blue-Code-System reinbringen. Und wenn wir dann nochmal den größeren Hebel machen.
Warte mal, lass mich das ganz kurz verstehen. Es geht um die Akzeptanzstellen von Diners und Discover,
ja,
die jetzt damit enabled sind und du brauchst nicht eine Diners oder Discover-Karte, ja?
Genau, ich kann mit meinem Blue-Code Mobilzahlverfahren überall bezahlen, wo Diners und Discover geht. Genauso wie es ja schon mit Alipay ging. Mit Blue-Code kann man überall bezahlen, wo Alipay geht. Also sie haben im Grunde plötzlich einen riesen Schritt gemacht auf der Akzeptanzseite Und in diesem Kontext, mit diesem Emsa-Zahlverfahren, diese ganze Diskussion, die wir gerade geführt haben, mit Bisum und Vero und Co., erlauben sie dann auch den Bisums und den Bankomats dieser Welt über diese Akzeptanz auch eine globale Akzeptanz über Alipay und Diners und Discover. Und das ist ein, aus den Netzwerkeffekten auf der Akzeptanzseite, ist eine echt heftige Nachricht. Ob sie das dann transportiert bekommen an die Kunden, dass die Kunden das verstehen, wie du gerade eben schon richtig gesagt hast, im Branding, ist wieder eine andere Geschichte. Aber zumindest technisch auf der Akzeptanzseite ist das ein Riesending, was da jetzt kommuniziert wurde.
Ist echt lustig, ne? Blue Code ist ein bisschen so ein stirbt nicht, ne?
Ah. Ja, wird unternehmerisch geführt und sie finden immer irgendwelche Ecken und Kanten, um dann doch irgendwie nochmal eins nach vorne zu gehen. Hut ab.
Das sollte jetzt auch nicht despektierlich klingen, obwohl es wahrscheinlich so klang, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja,
also
ja,
man hat
ja
immer das Gefühl, eigentlich müssten sie mal irgendwann aufgeben, weil sie nie so den richtigen Push bekommen und sie sind aber auch echt schon lange da. Ich weiß gar nicht, ob es schon 10 Jahre, vielleicht nicht ganz, aber bestimmt 8 oder sowas. Und ganz, ganz viele so halbe bis viertel Pivots hingelegt und immer wieder halt solche Nachrichten, die auch mit Alipay, die halt irgendwie groß klingen. Ich weiß halt nie, was daraus wirklich dann wird. Also ob das wirklich einen Effekt, und bei denen geht es ja einfach auch um Transaktionen und Nutzer, ob das wirklich einen Effekt hat. Aber vielleicht musst du irgendwann nochmal einen Podcast mit Christian machen.
Ja, absolut. Und am Ende des Tages haben sie ja Pivots gemacht im Go-to-Market. Also sie haben es ja auf Banken verlassen, dass die Banken die Endkunden und die Akzeptanz bringen. Und das hat ja wohl nicht so funktioniert. Und jetzt machen sie es halt über Partner. Muss ich zeigen, ob es dann funktioniert. Aber insofern ist es eine andere Strategie, die sie jetzt einschlagen, um vielleicht dann doch noch erfolgreich zu werden.
Mhm. Jochen, mal eine Nachricht, die den einen oder anderen bestimmt überrascht hat und wo man bestimmt auch sagen kann, ist das eine Wette oder was ist da passiert? Ganz anderes Thema. Wir gehen ein bisschen weg vom Thema Payment. Wir berühren einen Versicherer beziehungsweise einen Asset Manager, wie auch immer man das nennen mag, und bewegen uns in den Bereich Krypto. Die Allianz investiert in MicroStrategy. MicroStrategy war mal eine Softwarefirma. Michael Saylor ist der CEO von der Firma. Mittlerweile würde ich ihn fast als eigentlich einen der größten Wale im Bereich Bitcoin bezeichnen. Ansonsten hat die Firma, glaube ich, kaum noch irgendwie einen Wert, außer dass sie halt unfassbar viel Bitcoin hält. Und sie ist halt börsennotiert. Und was macht jetzt Allianz? Sie investieren in eine Anleihe auf MicroStrategy. Was sagst du dazu?
Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext. Das ist eine Anleihe, die MicroStrategy rausgegeben hat mit 0% Finanzierung, Convertible Bond, was sie nutzen, um dann Bitcoin zu kaufen. Noch mehr Bitcoin zu kaufen, genau. Das wird teilweise auch sehr, sehr negativ dargestellt. Allianz spekuliert in Bitcoin. Ich sehe das eigentlich sehr, sehr positiv, weil im Grunde, wenn ich jetzt ein großer globaler Investor bin wie eine Allianz, ist die Frage, will ich in diesem Bitcoin-Ding, nicht jetzt spekulieren mal beiseite, aber will ich in diesem Bitcoin als Asset-Klasse, als Beimischung zu einem gesunden, breit diversifizierten Portfolio dabei sein, ja oder nein? Und wenn die Antwort ja ist, ist natürlich die Frage, wie mache ich es denn dann? Kann ich denn überhaupt mit meinen Statuten Bitcoin kaufen, ja oder nein? Und in der Regel bei so großen Investmentmanagern oder Family Offices sind die Statuten eben so, dass die eben nicht in Krypto reingehen können. Und da hilft es natürlich dann über so Aktien wie MicroStrategy, die im Grunde so ein bisschen Proxy-Aktien sind, oder eine Coinbase ist auch so eine Proxy-Aktie, die natürlich sehr stark an die Entwicklung von Bitcoin gebunden ist. Und insofern ist dieses Convertible Loan ein etabliertes, altes Finanzinstrument, um trotzdem und für die Allianz ist es wahrscheinlich eine mikrokleine Beimischung im Portfolio ist, um so ein bisschen sich in diese Krypto-Thematik vorzuentwickeln und besser diversifiziert zu sein und zumindest mal den Zug nicht an sich vorbeifahren zu lassen. Das heißt nicht, dass die Allianz vermutlich dann irgendwie großartig ihre Versicherungsgelder in Bitcoin investiert, aber zumindest eine kleine Beimischung ist das, und das ist, finde ich, gar nicht mal unsmart von Allianz.
Das mag aus der Allianz-Perspektive, so wie du es gerade beschrieben hast, richtig sein. Wie siehst du MicroStrategy? Weil ich meine, ehrlich gesagt, das war eine Softwarefirma. Michael Saylor ist aus meiner Perspektive ein ziemlicher Spekulant. Und das ist ja, also wenn ich irgendwo momentan ein richtiges Klumpenrisiko sehen würde und ein, ich sag mal, so ein FTX-Szenario am Horizont betrachte, dann riecht das bei MicroStrategy so ein bisschen danach. Ich kann dir gar nicht sagen, genau warum, aber irgendwie schnuppert das nicht so richtig gut. Wie siehst denn du das?
Ja, im Grunde, der kauft Bitcoin und hält die. Und ich habe natürlich, oder muss natürlich in irgendeiner Weise ein Vertrauen darauf haben, dass der nicht gehackt wird, dass die Bitcoin nicht irgendwie weg sind. Das ist was anderes, als wenn ich ein Bitcoin-ETF kaufe von den großen Fondsgesellschaften, weil da ist eine ähnliche Situation, aber ich habe ja Custody mit Custody-Regeln, eine Überwachung der Custodies, die ich bei MicroStrategy nicht habe. Insofern, ich persönlich finde das Investment da für mich zu risikoreich. Ich halte die Bitcoin lieber selbst, beziehungsweise kaufe mir Bitcoin-ETFs, weil das ist für mich eine einfachere, transparentere Sache. Aber manche können, ich habe ja die Statuten gesagt, können das nach den Statuten nicht. Also bleibt ihnen vielleicht nichts anderes übrig, als dann darüber voranzukommen.
Und es ist da kein ETF, ne? Du kaufst ETC.
Und es ist, genau. Es ist
nein, also genau. Du ja. kaufst ein ETC, kein ETF.
ETC, genau. Ja.
Genau. Vielleicht ganz kurz, wer Bock hat, mehr zu MicroStrategy zu hören, die Kollegen von Alles Coin, Nichts Muss, also Flo und Julius, mit denen wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht haben, haben das nicht am letzten Samstag, sondern den Samstag davor ziemlich ausführlich besprochen und haben mal einen Blick auf MicroStrategy geworfen, warum das möglicherweise auch eine gute Art eines indirekten Bitcoin-Investments ist. Nicht auf die Allianz bezogen, sondern generell auch Aktien von MicroStrategy zu kaufen. Aber sahen halt auch durchaus ein paar Risiken. Aber lass uns mal damit jetzt hier enden mit MicroStrategy und auf das nächste Thema gehen, nämlich ein Datenleck bei Experian Infoscore. Ich hatte vorhin schon mal kurz Lilith angedeutet, nicht angedeutet, sondern erwähnt beim Thema Wallets. Und Lilith Wittmann, die ja auch schon mal bei uns auf der Transaction war, hat wieder zugeschlagen und Jens Spahn-Daten erhalten mit relativ einfachen Mitteln. Ob man jetzt Jens Spahn-Daten haben will, das ist eine andere Frage, aber was habe ich jetzt letztens gelesen? Wie schön wäre es, wenn Jens Spahn in die FDP eintreten würde? Ich konnte dem sehr folgen. Jochen, was sagst du zu diesem Datenleck? Und wir werden jetzt nicht politisch.
Ja, der arme Jens Spahn muss bei ihr herhalten als Beispiel, um die Daten zu bekommen. Sie hat es ja auch schon bei Schufa und Bonify gemacht mit seinen Daten.
Geht ja auch.
Genau. und diesmal so bei Experian Infoscore ist natürlich eine ganz peinliche Datenlücke. Und was aber ich noch viel spannender finde angesichts der Datenlücke, ist, dass sie rausgefunden hat, wie der Bonitätsscore ist. Also je älter ich bin, wie dann der Score sich aufbaut. Und der ist, also zumindest was ich so mit dem Halbwissen versucht habe, ihr zu folgen, weniger sophisticated, als wir irgendwie alle denken können. Und peinlich, vor allem, das war ja fast abzusehen, dass nach den Hacks von Schufa und Bonify der zweitgrößte auch versucht wird zu hacken, dass sie sich nicht darauf eingestellt haben von den Kollegen, also den Kollegen von Experian Infoscore. Das ist fast noch peinlicher, aber es ist passiert und mal gucken, wie jetzt die Scherben zusammengekehrt werden.
Das ist schon echt hart, ne? Das ist somit das Persönlichste, was du eigentlich haben kannst. Also natürlich gibt es irgendwie noch Gesundheitsdaten und dergleichen mehr, aber das Thema Bonität ist natürlich schon echt ein relevantes Thema. Und dass wir da in der Tat so ein Single-Point oder nicht Single, sondern so Zweier-, Dreier-Point of Failure haben, ist natürlich echt hart, ne? Und dass da, nicht wirklich vernünftig mit Sicherheit umgegangen wird, scheint jetzt so ein bisschen Fakt zu sein.
Ja, absolut.
Jochen, wir sind jetzt gerade gesprungen von Krypto zum Thema Sicherheit und jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema Krypto. Ich glaube, wir müssen unsere News mal ein bisschen besser thematisch sortieren.
Ich habe sie sortiert, aber ich stelle gerade fest, das habe ich nicht richtig sortiert.
Was macht der Bitcoin-Boom mit El Salvador? El Salvador war ja das erste Land, was so richtig krass in Bitcoin reingegangen ist und das eigentlich als Währung akzeptiert und den Bitcoin als Leitwährung, aber als Währung, wie gesagt, zum Bezahlen benutzt hat. Wie sieht es momentan aus in El Salvador?
Ja, also ich fand die ursprüngliche Idee gar nicht so verkehrt, weil die haben keine eigene Währung, sondern haben den US-Dollar und sind natürlich abhängig dann auch von den Entscheidungen der amerikanischen Zentralbank, die natürlich jetzt nicht irgendwie die Volkswirtschaft in El Salvador berücksichtigen. Und sie haben sehr viel Remittance-Payment von Migranten, die in den USA sind, die dann halt nach Hause überweisen und dafür sehr viel Geld bezahlen. Und insofern machte es eigentlich Sinn zu sagen, komm, ich habe keine eigene Währung, dann mache ich doch den Bitcoin noch nebenher. Und ich ermögliche darüber relativ kostengünstig die Zahlung, die Remittenzahlung. Das Ganze ist schon lange da, hat aus meiner Sicht, was ich zumindest verfolge, nie so richtig abgehoben. Ist natürlich toll für die ganzen Bitcoin-Maximalisten, die teilweise da jetzt auch auswandern.
Wollten die nicht so eine richtige Tech-City bauen?
Genau,
auf Basis eines Bonds.
Die wird, glaube ich, irgendwie sogar auch gebaut. Da gibt es jetzt irgendwie sogar Anleihen, um das zu finanzieren. Und ich meine, El Salvador ist natürlich auch aufgrund der Vulkanthermie da auch perfekt dann vielleicht auch günstig zu meinen. Also da kommt viel zusammen. Der Artikel hier in der Tagesschau ist sehr kritisch, dass es halt bei den Endkunden oder bei den Endnutzern in El Salvador
Bürger noch nicht nennt ankommt. Man das.
Endbürger, Bürger. Genau. Ja, Bürger, genau. Noch nicht so richtig ankommt. Ist so. Aber ich glaube, das ist auch jetzt nicht die primäre Intention gewesen, dass das sofort eine 100% Penetration hat. Was aus meiner Sicht sehr positiv aus der Sache rausgegangen ist, ist, der Staat ist ja sehr stark verschuldet in Dollar bei der Weltbank. Und die haben natürlich jetzt dann gegen alle Widerstände der Weltbank konstant Bitcoin gekauft. Und die Position ist natürlich zum aktuellen Zeitpunkt sehr positiv im Plus, war mal sehr negativ heißt nicht, dass es nicht wieder negativ wird, aber zumindest aus Sicht der Staatsverschuldung hat es ein bisschen einen positiven Beitrag gebracht.
Haben Sie denn damit was zurückzahlen können schon?
Nee, bislang haben sie gekauft. Es war das ein bisschen wie Sailor, die kaufen und halten.
Man nennt es Hodeln.
Genau.
Wir gehen wieder zurück in das Thema Payment. Also vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass wir immer hin und her wechseln zwischen den verschiedenen Themen. Und wir reden mal wieder über Apple. Und wir reden über Apple Pay für die Girocard für Commerzbankkunden. Boah, das klingt für mich irgendwie so. Ist es eine News?
Es ist offensichtlich immer noch eine News. Vor allem hat es auch ein bisschen breiter das in die Nachrichten gebracht. Das haben wir meines Wissens bislang nur die Sparkassen, bei den Raiffeisenbanken weiß ich gar nicht, geschafft. Also sprich die Girocard-Integration Apple Pay, dass ich dann eben mit meinem iPhone bezahlen kann an den Akzeptanzstellen, wo nur Girocard geht. Girocard ist weiterhin die mit Abstand erfolgreichste nationale Zahlverfahren. Warum nicht, wenn der Kunde es will? Finde ich gut. Es gab einen holprigen Start. Also hat ein paar Tage lang nicht funktioniert. Aber zumindest, was man von den Sparkassen hört, ist das ja offensichtlich ein Erfolg. Und warum dann nicht auch von Seiten der Commerzbank? Vor allem, weil sie Anführungsstrichen nicht bei Vero dabei sind, ja irgendwie auch eine Alternative brauchen. Und dann setzen die halt eher auf Apple statt auf Vero.
Ist das ein Äquivalent?
Zum aktuellen Zeitpunkt ist natürlich Vero rein P2P, aber Vero wird ja eine Bezahlmethode, auch im Handel. Und dann ist es ein Äquivalent. Dann sage ich, ich gebe dem Kunden meine Girocard mit Apple Pay, statt Vero mobil zu bezahlen mit der Vero-App.
Wir bleiben beim Thema Payment und bei einem Thema, wo du, glaube ich, gerade einen dicken Hals bekommen hast in der letzten Woche und wo ich viel, viel Jochen Siegert auf LinkedIn gesehen habe. Die deutsche Kreditwirtschaft und die Euro-Kartensysteme haben einen neuen Spot geschaltet für die Girocard, über die wir ja gerade schon beim Thema Apple Pay gesprochen haben, und haben die Girocard gerade für kleine und mittlere Unternehmen, kleine und mittlere Händler herausgestellt und haben das am Thema Guide is geil festgemacht, wenn man so will, ja. Und haben die Kostenersparnisse, die man durch die Girocard hat, die unzweifelhaft da sind. Also die Payment-Transaktionen zwischen Master, Visa und der Girocard sind ja in der Tat unterschiedlich. Also das heißt, die Interchange gibt es ja gar nicht, aber das Entgelt, was du bei der Girocard-Transaktion zahlst, ist in der Regel deutlich günstiger. Relevant günstiger?
2 Basispunkte. 0,18% versus 0,2%.
Naja, aber du weißt selber, dass halt Acquirer unterschiedliche Preise nehmen. Und wenn du sowas anguckst, Beispiel ein SumUp, was die nehmen für eine Visa, eine Master und für eine Girocard-Transaktion und dergleichen mehr. Also, es gibt einen Unterschied. Dennoch sind diese Zahlen vielleicht ein bisschen aus der Sicht der deutschen Kreditwirtschaft, aus Sicht der Girocard, euphorisch dargestellt worden. und du hast das ein bisschen gechallenged. Jetzt habe ich lange Vorrede, ich habe dir eine große Rampe gebaut. Jetzt legt los.
Nee, ich brauch gar nicht loslegen. Du hast eigentlich schon alles perfekt zusammengefasst. Die Girocard ist günstiger und darauf wird eine Marketingkampagne gemacht und die ist auch vollkommen in Ordnung. Woran ich mich gestört habe, war, dass diese niedrigeren Kosten massiv aufgebauscht werden. Und da war, also das war, dass ursprünglich sogar der DKH-Federführer sagte, das sind 2 Milliarden, die Kreditwirtschaft oder der Handel spart durch Girocard. Da habe ich ein bisschen grunzelt, an der Stirn grunzelt, weil wenn ich habe einfach mal grob ausgerechnet, 304 Milliarden Girocard-Volumen pro Jahr mit 18 Basispunkte Interchange kommen wir irgendwie auf 500-600 Millionen Kosten für den Handel. Wie soll dann das Ganze 4-mal teurer sein für Mastercard, Visa, Debit, wo doch 2 Basispunkte sind und ein bisschen Scheme Fees. So, und dann kam von der Eurokartensysteme, die diese Studie gemacht war, auf die DK zurückführt, die Aussage bei LinkedIn 1 Milliarde. Und dann habe ich da diese Rechnung mal aufgemacht. Dann hieß es so, das ist ein Fehler, 800 Millionen. So, und darauf wurden Journalisten von Finanzszene aufmerksam und haben mal nachgefragt. Und so Pi mal Daumen, wenn man es wirklich Äpfel mit Äpfel vergleicht, nicht Äpfel mit Birnen, kommen wir irgendwas zwischen 50 bis 200 Millionen Mehrkosten raus. Das sind immer noch nennenswerte Zahlen, aber halt nicht die 2 Milliarden. Und wo ich mich ehrlich gesagt aufgeregt habe, ist, wie kann es eigentlich sein, dass wir eine berechtigte Tatsache 10-fach aufbauschen? Und wie weit ist es denn gekommen, dass wir es überhaupt nötig haben, solche Vergleiche zu machen? Wo es doch eigentlich auch eine Story ist, hey, der Handel spart, lass es 200 Millionen sein, der Handel spart 200 Millionen mit einer Girocard, das ist eine tolle Zahl. Aber offensichtlich dann das aufbauschen zu müssen, das ist eher peinlich. Und ich glaube, das ist dem einen oder anderen aus Sicht der DK auch sehr auf die Füße gefallen. Und da ist im Moment so ein bisschen schlechte Stimmung.
Ja, es ist ja einfach fast überflüssig, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also, dass es einfach eine Kosteneinsparnis gibt und dass die Girocard, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, für viele Händler einfach wirklich einen Vorteil bieten kann auf der Preisseite, gar keine Frage. Und dass man das dann auf die Art und Weise größer gemacht hat, als man wollte. Ich kann mir gut vorstellen, wie das passiert. Da gibt es eine Studie, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass es eine Studie gab. Da steht eine Zahl drin. Es gibt ein paar Leute, die das nehmen. Es gibt ein paar Leute, die bereiten das auf, geben was in die Präsentation. Dann hast du 1-2 Rückfragen von den Leuten, die Präsentation halten. Und dann steht da, ja, guck mal, das haben die rausgefunden. Okay, nehmen wir. Und dann hast du plötzlich diese Zahl im Raum. Also, so wird es wahrscheinlich irgendwie so ansatzweise gewesen sein. Und hoffentlich verraucht es schnell. Und vielleicht lernen sie ein bisschen daraus, die Kollegen, die es gerade gemacht haben, und arbeiten in der Zukunft dann mit den eher realistischeren Zahlen.
Ja, darum geht es nur. Ein bisschen daraus zu lernen.
Jochen, es gibt eine weitere Bitcoin- bzw. Krypto-News und es ist schon echt ein bisschen skurril, wenn man jetzt gerade so sieht, was in den USA in der Trump-Administration, die sich ja gerade so bildet, was da gerade passiert. Das Thema Krypto wird dort auf jeden Fall auch heiß gekocht und von vielen, vielen Leuten unterstützt. Und Trump selber springt auch mal wieder drauf und will eine Kryptobörse übernehmen. Echt verrückt. Ne? Stell dir das mal vor, wenn irgendwie unser Bundeskanzler oder unser Bundespräsident, nachdem er gewählt wurde, aber noch nicht im Amt ist, irgendetwas tut, was halt ja in diese Richtung ist. Also wirklich krass, was in den USA an der Stelle möglich ist. Ne?
Ja, und also das Gesamtbild ist etwas komisch. Also Trump ist ja schon komisch und dass er da jetzt so eine Kryptobörse übernehmen will, erst recht. Hat ja vorher auch irgendwie so ein Stablecoin, glaube ich, gemacht. Nicht ein Stablecoin, ein NFT irgendwie gemacht, den man auch nicht handeln kann, sondern letztendlich war das nur Wahlkampfspende. Der Bitcoin oder die ganze Kryptokurse sind ja seit der Wahl extrem nach oben gegangen. Und der Kollege Musk will jetzt irgendwie sogar den Verbraucherschutz in den USA für Finanzdienstleistungen abschaffen. Also, was da kommt, ist Vorbereitung auf eine Mega-Krypto-Blase aus meiner Sicht. Das heißt, diejenigen, die Krypto halten, werden sich vermutlich noch freuen. Sie sollten nur rechtzeitig verkaufen, bevor die Blase platzt, weil sie wird irgendwann platzen. Die Frage ist nur, wann. Und es wird massive, du hast vorhin Marco Satoshi angesprochen, beziehungsweise die alten historischen Krypto- Probleme, wo dann Kryptobörsen weggegangen sind wie FTX. Und wir hatten ja auch mit mit der Mini-Finanzkrise, die wir schon fast vergessen hatten, Anfang letzten Jahres, Krypto-Probleme, wo Leute Geld verloren haben. Das kommt wieder und kommt in großen Stilen wieder. Und ich glaube, das ist das Schwierige in der ganzen Situation. Aber wir werden es nicht ändern können. Die Politik in den USA mit Trump ist ganz eindeutig pro Krypto. Das war ja auch ein Wahlkampfversprechen. Und das wird jetzt einfach executed. Also insofern, da wird eine Riesenblase passieren. Die Frage ist nur, wann wird sie platzen?
Bin auch gespannt. Also ich finde es jedenfalls nochmal ganz zurück darauf echt strange, was in den USA für so zukünftige Präsidenten auch auf der Business-Seite möglich ist. Aber das ist scheinbar dann dieser Hardcore-Kapitalismus, den man halt jetzt da wieder haben möchte. Gut, dann machen wir weiter. Anleger vom IPO via Secondary in Klarna investieren können. Also erzähl, also Feines Vorbild hat berichtet, dass man halt in den voraussichtlichen Börsengang von Klarna schon jetzt investieren kann, indem man Secondaries von bestehenden Investoren jetzt erwerben kann, richtig?
Ja, also erstmal, was ein Secondary ist, das sind Käufe von Aktien, bevor die Gesellschaft an der Börse ist.
Ja, oder halt generell, ne? Also generell verkaufen halt bestehende Gesellschafter
genau.
Einfach Anteile an irgendwen.
Genau, also sei es Investoren, seien es auch Mitarbeiter. Häufig sind es auch viele Mitarbeiter, die dann ihre Anteile zu Cash machen wollen. Das ist ein vollkommen normaler Prozess. Und das ist wohl jetzt ein bisschen größer aufgezogen hinsichtlich vom Börsengang. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil wenn wir so kurz vom Börsengang sind, ist die Gefahr sehr groß, dass dann die Bewertung eine andere ist, als sie ja tatsächlich bei der Börse ist. Das heißt, man jetzt so ein bisschen in diesem Euphorie-Hype schnell irgendwelche Aktien kauft zu einer Bewertung, die vielleicht dann am Ende des Tages bei der Börse nicht da ist.
War das nicht damals bei Facebook auch so, dass man kurz vorher noch Mitarbeiteranteile als Secondary kaufen konnte? Und
das ist häufig
dann,
so, genau.
Dann ging es erstmal runter und
genau.
Wenn man es aber getan hätte, wäre es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Deal gewesen.
Ja, oder denk an About You, da waren ja auch viele, die aus der Hamburger Szene schnell noch Aktien kaufen wollten, zum IPO-Preis von, glaube ich, 20. About You steht heute bei 3. Also von daher, ich bin da immer sehr, sehr skeptisch. Wenn man unbedingt Klarna haben möchte, da haben die Kollegen vom Doppelgänger-Podcast schon vor 2 Jahren oder so ja kommuniziert, dass die private Investmentgesellschaft oder Family Office von dem Klarna CEO schon public gelistet ist und da die Großteil der Klarna-Anteile mit drin sind. Das heißt, wenn ich dann will, hätte ich schon vor Jahren auf diese Investmentgesellschaft Aktien kaufen können und dann quasi auch vom Uplift der Klarna-Beteiligung von profitiert. Jetzt so unmittelbar vor dem Börsenkurs per Secondary auf irgendwelchen Bewertungen Aktien zu kaufen, kann funktionieren, muss aber nicht.
So ein bisschen so wie, wenn du jetzt heute schon in einen voraussichtlichen IPO von Trade Republic investieren willst, könntest du heute in die Sino AG investieren.
Exakt, genau.
Damit habe ich eine so schöne Brücke Richtung Trade Republic gebaut, die ja jetzt schon lange ein Zahlungsverkehrskonto haben oder ein Verrechnungskonto haben, jetzt aber mehr und mehr auch das echte Girokonto ausrollen. Was ist der Unterschied?
Ja, bislang gab es halt ein Verrechnungskonto da ging das Geld rein, um im Grunde Aktien zu kaufen oder ETFs zu kaufen. Und es wurde verzinst mit diesem tagesgeldartigen Verzinsung. Und jetzt machen sie das einfach auf, dass ich dann eben halt dann richtig das Girokonto nutze und eben nicht nur als Verrechnungskonto. Macht Sinn, also eine Verbreiterung der Produktbasis für die Endkunden. Ist das nicht eine Idee, auf die exklusiv gekommen sind? Das hat eine Comdirect gemacht, als Konto. Eine Consors hat das gemacht, die kommen ja auch beide vom Trading her. Und insofern macht Trade Republic auch. Wird ein weiterer Player für die etablierten Neobanken und die etablierten Banken sonst, die dann jetzt einen aggressiven weiteren Player haben, der ein günstiges Konto anbietet.
Ja, nicht nur einen aggressiven Player, sondern einen mit echt einer ziemlich großen Bestandskundenschaft, ne?
Absolut, ja.
Und die Karte, du erinnerst dich, hatte ja auch schon einen richtigen Hype. Und
genau. Wer
jetzt schon die Karte benutzt, ist der Sprung dann auf das Girokonto ein relativ leichter. Jochen, Tomorrow, die andere Art von Neobank, können wir glaube ich sagen, geht wieder in ein, man nennt es jetzt hier Crowdfunding. Ich würde das eigentlich, glaube ich, mal drehen. Bei Crowdfunding kommt es so ein bisschen aus der Ecke, Startup-Finanzierung und dergleichen. Und was du jetzt tun kannst, ich würde das fast schon als Genossenschaft bezeichnen. Du kannst halt jetzt dauerhaft in die Tomorrow AG, ist es, glaube ich. Oder ist es eine AG? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Oder vielleicht ist es sogar
eine GmbH? Ich glaube,
ich weiß gar nicht genau. Anni, müssten sie wahrscheinlich zur Genossenschaft mal umgebaut werden. Und jedenfalls kannst du zwischen 100 Euro und 25.000 Euro in Tomorrow investieren. Und für mich entwickelt sich das immer mehr in Richtung einer Genossenschaftsbank.
Ja, total. Also das heißt natürlich jetzt cool Crowdfunding und Investment, aber wer hat es erfunden? Der Raiffeisen vor, keine Ahnung, 150 Jahren oder so. Und jeder Kunde einer jeden VR-Bank ist ja auch Shareholder der VR-Bank, meines Wissens.
Absolut.
Und von daher, das ist es nur in modern.
Genau. Gut, dann, das waren eine kurze News zum Thema Tomorrow. Aber toll, dass die Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin da sind und durchhalten. Und naja, wahrscheinlich gucken die gerade auch ein bisschen nervös nach Berlin, ne?
Total. Ich wollte es noch nicht sagen zur Meldung nachher mit der Solaris Bank. Aber klar, die haben natürlich eine wahnsinnige Abhängigkeit von der Solaris Bank.
Ja. Dann haben wir eine Fintech-News, Ride, die Gründung von Christine Kiefer. Und ihrem Kollegen, die sich so ein bisschen so als, am Anfang war es ein bisschen, glaube ich, so Family Office, ne? Und dann war es so eine sehr leichte Art, GmbHs zu gründen, Steuerersparnis zu haben, so für Beteiligungen, die man eingehen will, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, haben sich so fast schon so als eine Art Family Office für jedermann gegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind in eine Schieflage geraten, mussten einen Insolvenzantrag stellen. Und sind jetzt übernommen worden von einem Bestandsinvestor für nicht ganz so viel, ne?
Ja, also was sie machten, war im Grunde Beteiligungsgesellschaften für vermögendere Kunden, also für jedermann nicht, aber macht schon, man muss schon irgendwie ein paar hunderttausend, wenn nicht gar Millionen haben, dass sich das steuerlich dann rentiert. Warum? Weil wenn ich meine Aktien und Vermögensanlagen privat manage, zahle ich die Abgeltungssteuer, 25% plus Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag. Und wenn es in so einer GmbH ist, ist das, glaube ich, steuerfrei oder wird mit 4% verrechnet und wird nur dann versteuert. Und wird nur dann versteuert, wenn ich das Geld aus der Gesellschaft herausziehe. Dann auch mit den 25% plus Kirchen und Solidaritätszuschlag. Und insofern ist das ein Steuermodell, das haben sie industrialisiert und war eigentlich aus meiner Sicht auch eine ganz gute Idee. Ist natürlich sehr erklärungsbedürftig und sehr, sehr salesy und haben sich meines Wissens irgendwie verspekuliert in irgendwelchen Immobiliengeschäften, indem sie versucht haben, Immobilien zu kaufen, zu entwickeln und dann quasi an die Zielgruppe weiterzugeben. Und das hat wohl nicht funktioniert. Die sind ja auch dann, die Gründer, vorher rausgegangen, wurden durch anderes Management ersetzt. Dann kam die Insolvenz. Und jetzt wurde es wohl aus der Insolvenz rausgekauft für 630.000 Euro, was natürlich deutlich weniger ist als die etlichen Millionen, die als Funding vorher reingeflossen sind.
Mhm.
8 Millionen waren es vorher.
Okay, ja. Bleibt also noch da, aber letztendlich mal sehen, was daraus dann überbleibt. Ne? Also ob jemand einfach nur ein paar Assets rausnimmt und das möglicherweise dann für sich selber benutzt. Johannes, das Thema Geld abheben im Supermarkt gerät in die Kritik. Der HDE, also der Handelsverband Deutschland, ärgert sich über Gebühren, wenn Kundinnen im Supermarkt Geld abheben. Erklär mal ein bisschen den Hintergrund.
Ja, das ist ja, das sind de facto die Kollegen von Barzahlen früher, die das anbieten. Die Postbank ist da jetzt auch drauf gegangen vor, was ist diesem Monat oder letzten Monat. Der Handel beschwert sich darüber, weil es natürlich teuer ist. Das ist ja das übliche Lied des Handels, alles ist teuer. Und die Händler müssen wohl irgendwie im Durchschnitt 0,14% an Gebühren bezahlen für diesen Service. Jetzt frage ich mich, was sie denn
bezahlen. Ist das teurer als Bargeldentsorgung?
Exakt, wollte ich nämlich gerade sagen. Jetzt frage ich mich, ist das günstiger oder teurer als die Bargeldentsorgung? Müsste man mal rausfinden. Und sie haben natürlich einen Punkt, weil die Banken immer mehr Filialen aufgeben und deswegen immer weniger Geldautomaten da sind, desto mehr Kunden nutzen den Service und dann müssen die armen Händler das halt bezahlen. Aber der Vergleich ist, was ist die Bargeldentsorgung für den Handel? Und am Ende des Tages, niemand verpflichtet den Handel, das zu machen. Also sie können es ja auch wieder einstellen.
Habe ich mich irgendwie auch gefragt. Oder ist es so, dass einfach Kunden wirklich ganz bewusst bestimmte Discounter, bestimmte Geschäfte aufsuchen, um dort Geld abzuheben?
Nee, du musst ja einen Umsatz machen.
20 Euro, glaube ich, oder sowas, ne?
Genau, genau. Und insofern, nochmal, der Handel muss es nicht anbieten. Also
ja. Gut, dann gehen wir weiter und gucken mal ein bisschen das Thema Investment. Bank expandiert, die niederländische Neobank, die ja zuerst angefangen hat für KMUs und dergleichen, und mittlerweile aber, glaube ich, auch für Retail-Kunden auch geöffnet ist, geht jetzt auch in das Thema Investment rein, machen das gemeinsam mit Ginmon und Upwest. Was machen Sie, Jochen?
Ja, Sie machen im Grunde das, was auch eine N26 jetzt gemacht hat, nämlich ergänzend zum Kontokarte auch Trading anzubieten. Macht Sinn, macht jede Retailbank bietet in dem Kontokarte auch Depotführung und Investment. Und deswegen, das ergänzt das Produkt fast aus meiner Sicht ein Hygienefaktor für Bank.
Dann die Kollegen von Adyen, auf die du ja auch immer wieder guckst, du kleiner Zahlenfetischist, enttäuscht die Anleger. Was ist passiert? Das dritte Quartal war nicht so gut, wie man gedacht hat, oder?
Ja, sie haben die Umsätze, Anführungsstrichen, nur um 20% gesteigert auf 94 Millionen. Das reicht aber nicht. Deswegen ist die Aktie 2% abgesagt. Also im Vergleich zu den Kollegen von Worldline und Nexi, die deutlich weniger wachsen, ist es natürlich immer noch super. Aber das zeigt natürlich, dass Adyen auf der Bewertung, auf den Multiples, auf einer ganz anderen Dimension ist. Und wenn ich dann eben nicht konstant massiv wachse, dann gibt es natürlich Probleme auf der Aktienkursseite, beziehungsweise mit den Multiples, und dann geht es halt mal nach unten. Aber da hat Adyen auch schon viel Schlimmeres mitgemacht, als 2% mal abzusacken. Ich finde das überschaubar. In dem Kontext kann man vielleicht nochmal sagen, da gab es von Stripe ein Event in Berlin, und da haben die gesagt, dass irgendwie jeder zweite oder dritte, ich weiß nicht mehr genau, DAX-Konzern bereits mit Stripe zusammenarbeitet. Und insofern, Adyen und Stripe sind diejenigen, die auch die ganz großen Corporates mittlerweile gewonnen haben, zulasten der etablierten Player, also sprich B&S Card Service, heute PayOne, Teil von Worldline, und Nexi eben als Concardis Eurokartensysteme, die eigentlich diese großen Konzerne immer hatten. Und da kommen wohl signifikant der Konzerne, gehen es mittlerweile zu diesen neuen Fintech-Playern, was für die Fintech-Lösung spricht. Insofern Adyen und Stripe in ihren Bewertungen natürlich beflügelt.
Ja, absolut. Jochen, dann lass uns noch mal ganz kurz auf das Thema Payment gehen. Instant Payment und Co. Instant Payment ist ja etwas, worüber wir schon vor langer, langer Zeit auch immer auf Payment und Banking geschrieben haben, dass Instant eigentlich the new normal ist, und mehr Banken unterstützen das auch. Die eine oder andere Bank, für die ist es einfach auch Standard, also Beispiel Quanto, da geht es gar nicht mehr anders. Also du machst eine Überweisung und die ist automatisch Instant. Trotzdem ist es heute so, dass doch immer nur die Hälfte aller deutschen Institute die Daten in Echtzeit verarbeiten. Das wird aber im Rahmen der PSD3 immer wichtiger. Und natürlich ist klar, dass du dann auch deine Systeme und deine Fraud-Systeme anpassen musst. Wie siehst denn du das? Also Gefahr für die Bank, das nicht rechtzeitig zu machen? Oder wie wird sich das weiterentwickeln in Richtung PSD3?
Ja, also es gibt die Instant-Payment-Verordnung, das heißt, die Banken müssen das anbieten. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie sich dagegen so wehren, beziehungsweise das so rausschieben. Es ist das New Normal. Es ist eigentlich unklar, warum es so lange gebraucht hat und warum es dann wieder Politik braucht, dass man Kunden so eine Selbstverständlichkeit anbietet. Ja, das sind Kosten. Ja, das sind Herausforderungen auf der Risk- und Compliance-Seite. Aber das sollten die Banken noch gelöst bekommen. Ich habe gerade, weil wir vorhin über Krypto sprachen, eine meiner Kryptobörsen, wo ich mal im Newsletter bin, Bison, von der Börse Stuttgart, die haben jetzt irgendwie gesagt, sie bieten jetzt Instant Payment an. Habe ich dann Doppelklick gemacht, sie bieten kein Instant Payment an, weil Solaris Bank als Partner hinten dran noch nicht Instant Payment fähig ist. Das heißt, ich kann mit Karte, Apple Pay und Google Pay sofort meinen Krypto-Dings aufladen und dann Krypto zu traden, zahle aber dann 2,5% Kreditkartengebühren für diese Instant-Payment-Lösung. Also das ist natürlich eine ziemlich schwache Krücke, die da angeboten wird, weil dann eine Bank noch nicht Instant-Payment-ready ist. Jetzt hat natürlich eine Solaris ganz andere Probleme, kommen wir gleich drauf. Aber das zeigt, wie der Kundenbedarf da ist. Und da irgendwie dann über Kreditkartengebühren das zu machen, finde ich ein bisschen schäbig.
Ja, schäbig weiß ich nicht, aber immerhin ist es jedenfalls, also ist es eine Krücke, wenn du es unbedingt gerade haben willst. Und wenn du halt keine andere, wenn deine Bank das halt nicht unterstützt, ist es immerhin ein Fallback oder ein Workaround. Und ich bin sicher, sie wären wahrscheinlich froh, wenn ihre Bank das auch könnte. Jochen, ganz kurzer Blick auf die Kollegen von Unsa. Sie werden ihren Sonderbeauftragten, den BaFin-Sonderbeauftragten los. Aber ich meine, das hätten wir schon letztes Mal besprochen.
Ich denke auch, ja, genau.
Ja, dann können wir das auch ganz schnell weglassen. Dann haben wir einen Exit für Finanzen.net. 400 Millionen Exit. Was sagst du denn dazu?
Ja, super. Also erstmal Gratulation an die Kollegen. Das zeigt, dass auf diesem ganzen Neo-Trading großer Druck drauf ist, auch zu reagieren. Und jetzt kauft da jemand für 400 Millionen Finanzen Net Zero. Letztendlich ist das eine Kopie, Anführungsstrichen, von Trade Republic. Also quasi.
Aber die waren früher da, oder?
Die waren früher da, aber haben sich natürlich in diesem von Trade Republic und Scalable Capital initiierten Neo-Trading da positioniert und ist in die Richtung gegangen.
Und waren ein Springer-Konzern, ne?
Ja.
Okay. So, heiße Tage bei der Solaris Bank. Was ist los? Es geht wieder darum, dass ein Funding im Raum steht oder eine Abwicklung, wobei das wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen hochgekocht wird, weil, so wie ich das gelesen habe, ich habe den Manager-Magazin-Artikel, da war es ja so auch geteasert, gelesen und das klang für mich nach einer typischen Situation, dass es einen bestimmten Gesellschafter aus einem Bestandskreis gibt, der halt sagt, okay, ich bin bereit, weiter Geld zu geben, aber halt unter bestimmten Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind scheinbar für die anderen Gesellschafter nicht so toll, sodass da wahrscheinlich momentan ein bisschen Beef ist. Und das einzige Schwert, was du dann halt als Geschäftsführung oder als Vorstand, und das ist ja der Kollege an der Spitze, Vorstand, hast, ist ja dann zu sagen, okay, in meiner Geschäftsführer, in meiner Vorstandshaftung ist es natürlich ganz klar, dass ich vor der Insolvenz warnen muss. Und wenn ansonsten hier keine Einigung kommt, da kann ich halt nur zum Insolvenz, mit dem Insolvenzantrag drohen, in Anführungszeichen, damit sich die Bestandsgesellschafter auf das Thema einigen. So lese ich das. Dass da halt so eine Art, Pay-to-Play ja, ist.
Also Insolvenz.
Ein typisches Pay-to-Play-Game.
Ja, müssen wir aufpassen. Also Insolvenz, da ging es nicht um Insolvenz. Es ging um Abwicklung. Als quasi bevor eine Insolvenz kommt, das als Drohszenario einer Abwicklung in den Raum gestellt wurde. Insofern da vielleicht ein bisschen, weil Insolvenz ja so ein böses Wort ist, dass wir das ein bisschen abfedert. Aber wie kommt eigentlich dazu? Vielleicht, das ist ja eigentlich fast das Spannendere. Wie kommt es überhaupt dazu, dass jetzt so viel Geld nötig ist? Weil die hatten ja Anfang des Jahres schon 150 Millionen Funding-Runde gezogen. Offensichtlich auf der Business-Seite läuft es teilweise gut, teilweise nicht so gut. Was heißt teilweise gut? Also die ADAC-Portfolio ist gut migriert worden, hatten wir aus letztem schon gesprochen, ohne irgendwie großartigen Noise. Aber jetzt gerade durch das Trading haben sie offensichtlich signifikant Volumen, Einlagenvolumen bei der Solaris Bank von den Kunden, die natürlich mit Eigenkapital hinterlegt werden müssen. Und insofern braucht die Solaris Bank mehr Eigenkapital, um diese Compliance-Anforderungen zu decken. Gleichzeitig scheinen auf der normalen anderen Business-Seite, also auf der Fintech-Seite, die Solaris ein paar Zahlen hinterher zu hinken auf der Revenue-Seite. Und deswegen brauchen sie einen Kapitalbedarf. So, und dann bist du bei dem Punkt, den du gesagt hast. Da gibt es wahrscheinlich Investoren, die sagen, ja, ich gehe gerne mit. Andere sagen, ich gehe nicht mit. Dann wollen sie aber nicht verwässern lassen. Und dann wird es bestimmt interessante Diskussionen im Shareholder-Kreis geben, wie man das Problem löst. Und Pay-to-Play ist im Grunde das Übliche. Also sprich, derjenige, der Geld gibt, der diktiert die Zahlen und die Konditionen. Und vermutlich wird es nicht in eine Abwicklung gehen, glaube ich nicht. Dafür steht die Solaris eigentlich zu gut da. Aber ich kann mir vorstellen, es wird eine neue Finanzierungsrunde geben mit einer massiven Downround, mit einer massiven Verbesserung der Altinvestoren und vielleicht dann vermutlich sogar nochmal eine weitere Entlassungsrunde. Und insofern so oder so, Solaris Bank, ehemals große Hoffnung, auch so als paneuropäische Kategorie-Leader, die sind im Moment nicht dabei, das zu erfüllen.
Vielleicht muss man einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, um dann vielleicht wieder zwei Schritte nach vorne zu
hoffentlich
kommen.
Hoffentlich, ja.
Dann lass uns auf die Personalien gehen. Nochmal ganz kurz zum Thema Unser. Da gibt es ja scheinbar eine ganz, ganz große Nähe zur Commerzbank. Jetzt zieht wieder ein Ex-Commerzbank-Manager in den Aufsichtsrat ein. Ich glaube, der Aufsichtsratsvorsitzende ist der ehemalige CEO der Commerzbank.
Ist Martin Plessing. Der nutzt natürlich offensichtlich sein alles Commerzbank-Netzwerk. Ja, genau.
riecht gar nicht danach. Dann ein CEO-Wechsel bei Genie. Der zweite CEO-Wechsel eigentlich schon im Laufe der letzten Jahre, nachdem Steffen, der erste CEO und Mitgründer, rausgegangen ist, ist jetzt auch der zweite Mitgründer, nämlich Holger Teske, bei Genie ausgestiegen und jetzt übernimmt Alexander Jäger.
Ja, also ich habe außer der Nachricht keinerlei Kontext. Wir müssten vielleicht mal Genie nochmal hier reinnehmen, weil die sind ja sehr, sehr alt, 10 Jahre und älter, eines der ersten Fintechs, haben ja auch tolle Success-Story gemacht, inklusive Fernsehwerbung von der ING mit diesem Scannen und Vorausfüllen von Überweisungen. Aber man hört nicht mehr viel. Also das ist quasi normal. Das ist fast in allen Banken drin.
Naja, es gab nochmal so eine neue Aktivität. Also klar, das Thema Scannen und Pay und sowas, das haben sie ja alles gemacht. Und dann haben sie jetzt nochmal versucht, bei dem ganzen Thema Request to Pay auch sich breit zu machen.
Ah, okay. Ja.
Und da hatte ich mit Holger Anfang des Jahres, auch Ende letzten Jahres, ein paar Gespräche zugeführt und wir hatten auch darüber nachgedacht, ob sie nicht möglicherweise Teil von der Payment Exchange Anfang diesen Jahres sein wollten. Das haben wir dann leider nicht hinbekommen. Aber das war eine weitere Aktivität, die Genie jetzt vorantreiben wollte, weil das natürlich total zu deren Thema passt. Also da gibt es eine Rechnung und daraus ein Request to Pay zu machen und sich da als Dienstleister breiter zu machen, das ist schon neben dem ganz klassischen Scannen und Bezahlen ein Case, den ich von den Kollegen immer wieder gehört habe.
Okay. Ja, insofern,
ja, also, wir können natürlich gut mal mit Holger eine Runde machen, auch wenn er jetzt raus ist, aber vielleicht gerade deshalb mal so ein bisschen Recap, wie es gelaufen ist.
Ja, und nach 10 Jahren, die haben natürlich jetzt auch tolle Success-Story hingelegt jetzt über die Jahre, ist vielleicht dann auch so, dass er dann sagt, so jetzt will ich mal ein bisschen entspannen.
Genau. So, dann FedEx, letzte News. Der Aufsichtsratschef Korbacher zieht sich zurück, aber ich glaube nicht sofort, ne?
Ja, genau, scheidet mit der nächsten nächsten Hauptversammlung, also quasi im Sommer nächsten Jahres aus. Dann hat der Herr Furch, der ja der Gründer ist von FedEx und erst gegen den CEO und jetzt auch gegen den Aufsichtsratschef sehr stark Opposition betrieben hat, im Grunde alle seine Ziele erreicht. Jetzt muss er liefern. Jetzt hat er im Grunde die Möglichkeit, über Aufsichtsrat und neuen Vorstand FedEx neu aufzustellen.
Dann drücken wir die Daumen und wir sind fertig für diesen Monat. Und vielen Dank und jetzt gehen wir in ein Wochenende.
Absolut. Man drückt wieder auch den Kollegen in Berlin bei der Solaris alle Daumen für die bevorstehende Shareholder-Meeting.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.